unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für NomadenchristInnen.
RevLab.
Letzte Woche ging es um die Frage, hat Jesus tatsächlich gelebt oder nicht? Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ist Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden? Kurz gesagt, gibt es dazu drei Optionen. Erstens, Jesus ist nicht auferstanden. Er ist gestorben und sein toter Körper wurde ins Grab gelegt und dort verweste er wie alle anderen Menschen auch. Zweitens, Jesus ist auferstanden. Sein toter Körper wurde irgendwie durch ein Wunder wieder lebendig, kam wieder zum Leben, atmete wieder, das Herz pulsierte wieder. Das nennt man die leibliche Auferstehung. Die dritte Option, Jesus war tatsächlich tot und wurde wieder lebendig, aber auf eine andere Art und Weise als körperlich. Das sind die drei möglichen Optionen. In dieser Podcast-Folge mache ich erst eine kurze Auslegeordnung der Argumente, die für die eine oder andere Theorie sprechen, und dann erkläre ich, wie sich TheologInnen die Auferstehung von Jesus erklärt haben. Ich sage es gleich jetzt, es gibt zu dieser Frage keine einhellige Antwort. TheologInnen sind sich nicht einig. Und insofern finde ich, es ist auch okay, wenn man als Nicht-Theologin dazu keine eindeutige Meinung hat. Auferstehung ist jedenfalls eine sehr mysteriöse Sache und die passt nicht zu unserer Alltagsphysik. Jetzt wird es also nochmal richtig theologisch. Wenn dir eine Kurzversion davon lieber ist, dann verlinke ich dir in den Notizen ein Video, das ich mal zu diesem Thema gemacht habe. Das dauert nur einige wenige Minuten. Jetzt erstmal die Argumente, die für oder gegen eine Auferstehung sprechen. Erstens, tote Körper auferstehen nicht. Wenn jemand stirbt, dann kommt eine Reihe von biologischen Prozessen in Gang. Der tote Körper zerfällt, verwest, Insekten spielen dabei eine Rolle. All diese ja eher unappetitlichen Dinge. Leibliche Auferstehung ist zumindest biologisch nicht möglich. Diese biologischen Prozesse sind nicht umkehrbar. Dann aber, die Leiche von Jesus lag nicht mehr in seinem Grab. So heißt es in mehreren Quellen, in mehreren Texten, wo Menschen erzählt haben, wie sie Jesus wieder begegnet sind. Dann aber, die Leiche von Jesus, die lag nicht mehr in seinem Grab, wo sie eigentlich hätte sein sollen. Nach seinem Tod gingen Menschen zum Grab, vor allem Frauen, die Jesus diese Behandlung zukommen lassen wollten, seinem toten Körper, die man eigentlich vor dem Begräbnis hätte machen sollen in der jüdischen Tradition. Und sie fanden Jesu Leiche nicht. Das Grab war leer. Es hätte sich nie rumsprechen können, dass Jesus auferstanden ist, wenn diese Leiche noch da gewesen wäre. Es gab Menschen, die Jesus sterben sahen und beerdigt haben und dann aber auch, die ihm nach seinem Tod wieder begegnet sind. Das kann man jetzt erstmal so zur Kenntnis nehmen. Wichtig ist aber, sie haben Jesus nicht als kraftlosen Mann gesehen, wie man das jetzt erwarten könnte von jemandem, der da stundenlang gefoltert wurde und dessen Körper so zerschunden wurde, dass er schlussendlich starb. Sondern einige Menschen sind auch stundenlang mit ihm gewandert. Andere haben zwar seine Wunden gesehen, aber er scheint jetzt nicht so körperlich da gewesen zu sein, wie man das jetzt hätte erwarten können nach so einem ja, Tod. Das geht biologisch nicht auf. So ein Comeback schafft keiner, der so viel Blut verloren hat und solche Wunden hatte, dass er starb. Was ich aber viertens auch frappant finde, einige der Menschen, die Jesus nach seinem Tod wieder begegnet sind, die haben ihn nicht wiedererkannt. Das ist für mich eines der stärksten Argumente in dieser Diskussion. Wofür, sage ich dann später noch. Aber es muss so gewesen sein, dass Jesus anders aussah, als sie ihn aus dem Leben kannten. Was macht man jetzt mit diesen Argumenten? Logisch klingt das alles nicht, das passt nicht zusammen. Wenn Jesus also in irgendeiner Form auferstanden sein sollte, dann wurden zumindest biologische Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt. Über die letzten Jahrhunderte kamen TheologInnen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen aus diesen Argumenten. Und es gibt, wie ich schon gesagt habe, verschiedenste Theorien. Ich stelle hier ein paar davon vor. Dass Jesus nicht auferstanden ist, das sagt unter anderem Gerd Lüdemann. Er war Theologe und Kirchenkritiker. Er betont die Ungereimtheiten der Geschichte, davon, dass die Jüngerinnen vielleicht beim falschen Grab auftauchten und deswegen jemand sagte, Jesus ist nicht da, wo ihr ihn sucht, ihr seid einfach am falschen Ort. Er sagt, die Erscheinungsberichte waren Visionen oder vielleicht besser gesagt so psychologische Trauerprozesse, Halluzinationen, die auch damit zu tun hatten, dass Menschen sich Jesus gegenüber schuldig fühlten und das bereinigen wollten. Also zum Beispiel Petrus, der Jesus verleugnet hat kurz vor seinem Tod. Oder dann später Paulus, dem Jesus auch erschien, der hat ChristInnen verfolgt und getötet und vielleicht deswegen eine Schuld verspürt und das mit dieser Jesus-Begegnung bereinigen können. Dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, sagte zum Beispiel Wolfram Pannenberg. Er hält die Auferstehung für historisch wahrscheinlich. Das ist spannend. Erstens sagt er das wegen der Erscheinungen der Jüngerinnen und Jünger, die Jesus gesehen haben. Und zweitens wegen dem leeren Grab, das absolut notwendig gewesen sein muss. Eigentlich schaut man ja, wenn man herausfinden möchte, ob etwas so passiert sein kann oder nicht, schaut man, ist das irgendwie plausibel, passiert das in der Geschichte mehrmals, immer wieder, gibt es Korrelationen zu vorher und nachher. Und Pannenberg sagt, nur weil die Analogien fehlen, weil wir wenig über Auferstehungen wissen und weil sie, ich sage mal, selten passieren, heißt das nicht, dass sie ausgeschlossen seien. Wie auch immer das passiert sein mag. Pannenberg sagt, es brauchte die Auferstehung, damit das gültig ist, was Jesus gelehrt und gepredigt und gelebt hat. Und dann gibt es drittens noch so eine Art Zwischenlösung. Zum Beispiel Karl Barth sagt, die Auferstehung sei halt Gottes Handeln und als solches könne man es menschlich oder historisch nicht fassen. Es sei aber eine Tatsache, halt nur auf einer anderen Ebene als auf der historischen. Die Auferstehung sei tatsächlich passiert, und zwar als Glaubensereignis. Die Jünger hätten an Jesus geglaubt und deswegen hätten sie ihn auch nach seinem Tod als auferstandenen Menschen gesehen. Und das leere Grab, das man irgendwie nicht wegdiskutieren kann, das immer wieder als Argument auftaucht, das nennt Barth dann den schmalen historischen Rand der Auferstehung. Die einen sehen also in der Auferstehung einen Mythos, der die Aussage unterstreichen soll, dass am Kreuz etwas von unglaublicher Bedeutung passiert ist oder auch unterstreichen soll, was Jesus in seinem Leben halt gewirkt hat und dass das weitergeht, dass so eine Bewegung entstehen konnte wie das Christentum. Einige sahen in der Begegnung der JüngerInnen mit Jesus aber auch psychologische Prozesse, Trauerbewältigung. Und wieder andere sehen in der Auferstehung von den Toten ein Wunder, dass Jesus tatsächlich körperlich wieder ins Leben kam. Sprachlich noch wichtig finde ich in diesem Fall, dass das griechische Wort für Auferstehung eigentlich Auferweckung bedeutet. Also es kommt von Aufwecken. Es spielt mit diesem Bild, dass jemand im Tod eigentlich schläft und dass dieser Mensch aufgeweckt wurde. Es ist ein Verb, das so durch die Passivität auch ausdrückt, dass da Gott am Wirken war und dass Jesus nicht selber aus eigener Kraft wieder auferstanden ist, wie das eben das Deutsche auferstanden sagen würde. Also Auferweckung wäre eigentlich theologisch präziser. Jetzt habe ich mich bisher auf das bezogen, was ich im Theologiestudium gelernt habe und leider gehört es dazu immer noch, ärgerlicherweise, dass man sich da vor allem mit Texten von Männern befasst. Dabei wäre die feministische Theologie, gerade wenn es um die Auferstehung geht, naheliegend, weil die ersten Personen, die Jesus gesehen haben, dazu gehörten Frauen. Und die Frauen waren auch dabei, als Jesus starb. Sie wurden sogar in der Bibel namentlich genannt. Was haben Sie darüber gedacht? Das wäre eigentlich noch wichtig. Und ich mache deswegen auch noch ein feministisch-theologisches Fenster auf. Erstaunlicherweise, eben wenn man die Ausgangslage anschaut, bei der Frauen eigentlich sehr wichtig sind, ist die Auferstehung in der feministischen Theologie kein Kernthema. Die feministische Theologie fokussiert sehr stark auf das Leben von Jesus, darauf, dass er sich zu marginalisierten Menschen hingewendet hat. Das steht in der Tradition der Befreiungstheologie. Sie betont die soziale Verantwortung im Leben gegenüber den Glaubensinhalten. Also die soziale Verantwortung, die sehr stark aufs Diesseits schaut, während Glaubensinhalte wie Auferstehung oder jüngstes Gericht oder ewiges Leben auf das Jenseits fokussieren. Dazu gibt es einen sehr guten Artikel von Doris Strahm, den ich euch in den Notizen auch verlinkt habe. Doris Strahm deutet das leere Grab so, Jesus ist wieder unter den Lebendigen, also er ist nicht irgendwo im Himmel, sondern mitten unter den Menschen. Und die Jüngerinnen und Jünger sollen dem nachfolgen. Sie sollen also das befolgen, was Jesus gepredigt hat, eben zum Beispiel im Umgang mit Menschen, die armutsbetroffen sind oder ausgestoßen sind. Strahm zitiert in ihrem Artikel Dorothee Sölle, die sagte, wo Solidarität geschieht, da ist Auferstehung. Viele Theologinnen lesen das Kreuz aber auch als Sinnbild für eine existenzielle Erfahrung von Hilflosigkeit, Tod, Krankheit, Verzweiflung, Dunkelheit und Konsequenz davon die Auferstehung ebenfalls als Sinnbild für Hoffnung, für Neuanfang, für Mut, für Leben. So wie die Auferstehung, ich zitiere hier Luise Schottroff, so wie die Auferstehung Jesu damals im Leben der Jüngerinnen und Jünger Auferstehungsprozesse in Gang gesetzt habe, so sollen auch wir heute Auferstehungsmomente in unserem Leben wahrnehmen und Auferstehungsprozesse in Gang setzen. Feministische Theologinnen betonen aber auch, dass diese Interpretation der Auferstehung, dass man es als Sinnbild vor allem deutet, die Hoffnung auf eine Auferstehung nach dem Tod nicht ausschließen soll. Und diese Interpretation sagt auch nichts darüber aus, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist oder nicht. Es ist einfach eine Deutung, die etwas darüber aussagt, was die Auferstehung von Jesus für uns bedeutet. Die Frage, ob Jesus leiblich auferstanden ist oder nicht, ist damit etwas in den Hintergrund gerückt. Was ich positiv daran finde, ist, dass man wegkommt von Diskussionen, die man schlussendlich nicht einhellig beenden kann oder beweisen kann. Fakt ist, Jesus wurde nach seinem Tod von Menschen wieder gesehen und das muss reichen. Die Menschen haben gemerkt, dass Jesus lebt und dass das, was er als menschgewordener Gott auf die Welt gebracht hatte, dass das stärker war als sein Tod. Und was ist nun für mich das Fazit? Für mich persönlich ist es klar, dass es diese Auferstehung brauchte, dass aus dieser Lehre von Jesus von Nazareth eine so große Bewegung entstanden ist, die die ganze Welt verändert hat. Jesus muss irgendwie von den Toten auferstanden sein und Menschen begegnet sein. Wenn einfach die Leiche verschwunden wäre, dann hätte das nicht gereicht. Das wäre rausgekommen und ich glaube auch nicht, dass die Erzählungen von den Augenzeuginnen eine solche Kraft gehabt hätten, wenn sie nicht selber hundertprozentig davon überzeugt gewesen wären, dass ihnen Jesus als Mensch begegnet ist. Das sagt auch Paulus, der ja, wie ich im letzten Podcast gesagt habe, die ältesten Texte des Christentums schrieb, die wir heute lesen können. Ohne die Auferstehung von Jesus wäre der Glaube nichts, schreibt Paulus. Es muss also so etwas wie den historischen Rand des Geschehens Auferstehung gegeben haben. Diese Formulierung von Karl Barth gefällt mir eigentlich sehr gut. Persönlich glaube ich, dass Gott auch im Materiellen sein kann, in Körpern sein kann, in Molekülen, dass Gott Materielles verändern kann und Wunder tatsächlich möglich sind. Dass viele Menschen Jesus nicht sofort erkannt haben, das finde ich aber tatsächlich erstaunlich und das spricht für mich dafür, dass er anders aussah. Also dass das Wesen von Jesus, sein Geist, das wie er gesprochen und gehandelt hat, in einer anderen menschlichen Form wieder aufgetaucht ist. Also dieser Logos, von dem die Bibel spricht, der von Anfang der Welt da war und am Ende der Welt immer noch da sein wird, durch den alles entstanden ist, irgendwie erkennbar wurde in einem Menschen. Dazu passt auch, dass ChristInnen heute Jesus immer noch als real anerkennen. Das wäre bei einem biologischen Körper nicht möglich. Bei einer unsterblichen Seele, einem Geist oder eben einer solchen Lebenskraft ist das eher vorstellbar. Mir ist aber wichtig, dass das, was ich jetzt hier so ganz abstrakt als Lebenskraft oder als Logos sage, dass ich das tatsächlich personal verstehe. Also, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist auf der Welt. Da passt für mich durchaus auch eine Auferstehung rein. Jetzt interessiert mich, wie du das siehst, was du glaubst und ich freue mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst an contact@reflab.ch, wenn du mir einen Kommentar schreibst auf reflab.ch oder eine Nachricht auf Instagram. Ich verlinke dir all diese Möglichkeiten auch in den Notizen. Und ich verlinke dir auch eine Folge des Podcasts Ausgeglaubt, wo meine Kollegen Manuel Schmidt und Stefan Jütte über dieses Thema gesprochen haben. Der Titel ist «Ich glaube nicht, dass das Grab leer war». Nächste Woche kommt dann von mir der letzte Teil der Jesus-Serie. Wäre das Christentum denkbar, ohne dass man dafür an Jesus glauben muss? Also so ein Christentum light. Ich freue mich übrigens sehr, wenn ihr bis dahin auch die Podcast-Folgen teilt, weiterempfehlt, weiterschickt, wenn sie euch gefallen und mir eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt. Vielen, vielen Dank und wir hören uns in einer Woche. Tschüss!